wollte jetzt eigentlich mit den Kids noch für den Gottesdienst ja auch beten, Mensch, ne? Nächstes Mal. So, guten Morgen. Guten Morgen alle, die ihr hier seid, und guten Morgen, die zugucken. Das muss ich mir jetzt immer daran erinnern oder mich selber daran erinnern, dass ich auch euch begrüße. Schön, dass auch ihr dabei seid. Ich bete noch vor der Predigt. Vater im Himmel, hab Dank, dass wir dein Wort haben. Hab Dank, dass du zu uns redest. Hab Dank, dass du immer wieder etwas für uns hast. Und ich möchte dich bitten, dass wir dich heute verstehen, dass wir heute auf deine Worte der Wahrheit hören und dass sie etwas mit uns und in uns tun. Schenk uns einen wachen Geist, der auf dein Wort hört. Amen. Ja, Sandra hat eigentlich schon mit den richtigen Fragen gestartet. Auch mit der richtigen Formulierung etwas vor die Füße legen. Achtet da einfach mal heute drauf, was der Unterschied vielleicht ist zwischen was kann man denn machen und etwas vor die Füße gelegt bekommen. Aber mehr dazu in der Predigt. Sandra hat auch schon richtigerweise gesagt, dass unser Möbellager ja jetzt geschlossen ist. Und damit ist ja irgendwie so eine Ära auch zu Ende gegangen. Das war ja tatsächlich so ein richtiges Arbeitsfeld für die Gemeinde. Die Gemeinde hat da lange Jahre angepackt und zugepackt, weil sie sich hat anrühren lassen, weil sie, als das ins Leben gerufen wurde, eine konkrete Not gesehen hat und Verantwortung übernommen hat. Und jetzt ist der Raum nicht mehr oder diese Halle nicht mehr. Und jetzt sind wir vielleicht dran zu gucken, was als nächstes kommt. Und wie wir vielleicht gucken oder warum wir gucken oder wie wir gucken, dazu vielleicht ein paar Gedanken heute in dieser Predigt. Und Sandra hat ja auch gesagt, es geht dabei wir gucken uns das vielleicht anhand einer Erzählung, anhand eines Gleichnisses an. Hat jemand von euch schon eine Idee, welches es denn sein könnte? Auf das Samariter. Richtig, der barmherzige Samariter. Sehr gut, Matthias, gibt schon mal ein Plus. Oder ein Smiley unten drunter. Ich lese uns das einmal vor. Wer mitlesen möchte, aus Lukas 10, die Verse 29 bis 37. Überschrieben in der Basisbibel mit dem Beispiel des barmherzigen Samariters. Der Schriftgelehrte, der sich mit Jesus dort gerade unterhielt, stellte Jesus eine Frage. Deswegen sagte er zu Jesus: Wer ist denn mein Mitmensch oder mein Nächster? Jesus erwiderte auf die Frage, wer ist denn mein Mitmensch? Jesus erwiderte, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen, dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er 2 Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Pflege den Verwundeten, wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du, fragt jetzt Jesus weiter diesen Schriftgelehrten, was meinst du, wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch, als Nächster begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Das Beispiel des barmherzigen Samariters. Es ist immer so eine Frage, ob man so eine Erzählung überhaupt in Gottesdienst mit reinnimmt. Weil das wahrscheinlich einer der Stellen ist, über die ihr schon die meisten Predigten gehört habt, die ihr in- und auswendig könnt, was auch gut ist. Aber ihr kennt diese Geschichte wahrscheinlich schon in- und auswendig und könntet aus dem Stand dazu auch etwas sagen. Jeder kennt diese Geschichte von diese Erzählung von dem Menschen, der auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho überfallen wurde, halbtot am Wegesrand lag. Wir kennen diese Geschichte von dem Priester und von dem Leviten, die daran vorbeigehen und die das alles nicht kümmert, bis der Mensch aus Samarien kommt, der sich dann erbarmt. Und deswegen ist es immer so eine Sache, ne? Nimmt man so eine Bibelstelle, wenn sie doch schon jeder kennt und jeder vielleicht innerlich schon so die Augen zuklappt, wenn man dann diese Bibelstelle erwähnt. Diese Bibelgeschichte ist so bekannt, dass wir vielleicht Mühe haben, ihr noch Neues zu entlocken, aber vielleicht sind doch ein paar sehr spannende Details da drin und wir wollen heute mal richtig eintauchen in diese Erzählung. Das Erste, was mir aufgefallen ist und vielleicht mal so ein bisschen uns den Horizont weitert für die Dinge, wie wir sie anschauen in der Welt. Jesus erzählt diese Geschichte selber und erzählt sie aus der Perspektive des Opfers. Er erzählt sie aus der Perspektive dessen, der da auf der Straße liegt. Er erzählt sie nicht aus einer Vogelperspektive oder aus der Perspektive dessen, der hilft. Und das finde ich durchaus interessant. Wir liegen quasi mit diesem Mann auf der Straße und sehen durch seine Augen erst den Priester und dann den Leviten an uns vorbei eilen. Zwei Männer Gottes, die sich nicht haben anrühren lassen, deren Herz irgendwie hart geworden war. Die Perspektive Gottes aber ist die der Schwachen, ist die derjenigen, die da auf der Straße liegen. Die rückt Gott immer wieder ins Zentrum. Und eine Frage für uns in diesem Jahr ist vielleicht, wo versuchen wir die Perspektive von denen einzunehmen, die Hilfe brauchen? Antworten hat man ja immer schnell oder sucht sich Leute aus, denen man die eigene Hilfe vielleicht schnell angedeihen lassen möchte. Aber das ist ein Unterschied, vielleicht die Perspektive derer einzunehmen, die tatsächlich Hilfe brauchen und dann zu schauen, was benötigen die. Das als ersten Teaser für euch zum Nachdenken und zum Mitnehmen in dieses nächste Jahr. Also die Perspektive von denen einzunehmen, die tatsächlich Hilfe brauchen, weil Gottes Perspektive die Perspektive der Schwachen ist. Und zum anderen ist der Zusammenhang, in dem Jesus diese Geschichte erzählt, nicht ganz so bekannt. Man muss es immer mal wieder lesen, damit man sich daran erinnert. Es lohnt sich, diesen Zusammenhang ein bisschen genauer anzuschauen. Deswegen lese ich uns jetzt nochmal die zwei Verse vor, die vor diesem Gleichnis stehen. Oder die drei. Da kam ein Schriftgelehrter und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn: Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus fragte zurück: Was steht im Gesetz? Was liest du da? Es geht also um die Frage nach dem ewigen Leben. Was liest du da? Der Schriftgelehrte antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Halte dich daran und du wirst leben. Aber der Schriftgelehrte wollte sich verteidigen, deshalb sagte er zu Jesus: Wer ist denn mein Mitmensch oder mein Nächster? Und auf diese Frage hin, wer ist denn jetzt mein Mitmensch, mein Nächster, erzählt Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter und beschließt sie mit der Frage an den Schriftgelehrten: Was meinst du, wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete: Der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und mach es ebenso. Wie gesagt, auf die ursprüngliche Frage dieses Mannes: Was muss ich tun für das ewige Leben? Wenn wir uns also diesen Rahmen der Geschichte vom barmherzigen Samariter anschauen und vergegenwärtigen, entdecken wir in dieser Erzählung doch, glaube ich, einiges Neues. Untrennbar nämlich ist diese Geschichte verbunden mit dem Gebot der Nächstenliebe und dem Gebot der Gottesliebe. Es ist also die Geschichte dieser doppelten Liebe. Diese Geschichte antwortet auf die Frage, wie ich Gott und den Nächsten lieben kann, wie mich selbst, und wie ich durch diese Liebe ein erfülltes und sogar ewiges Leben bekommen kann. Dabei ist das Verhältnis zwischen Gottes und Nächstenliebe durchaus nicht einfach. Einerseits ist die Liebe zu Gott die Bedingung dafür, dass ich einen Menschen als meinen Nächsten überhaupt richtig erkenne. Dass ich einen Menschen als meinen Nächsten sehe, als Kind Gottes, als meine Schwester, als meinen Bruder. Dafür brauche ich die Liebe Gottes, die mir das Herz irgendwie aufmacht und mich das sehen lässt. Und andererseits ist die Nächstenliebe die Form, in der Gottesliebe überhaupt erst konkret gelebt werden kann und muss. Gottesliebe und Nächstenliebe, es gibt also eine Wechselwirkung, eine unentwirrbare Verbindung zwischen diesen beiden Formen der Liebe. Und genau diese Wechselwirkung soll durch die Beispielgeschichte vom barmherzigen Samariter dargestellt werden. Indem der Samariter dem unter die Räuber Gefallenen hilft, liebt er ihn als seinen Nächsten. Zugleich bringt er damit, vielleicht durchaus unbewusst, seine Gottesliebe zum Ausdruck. Er wird dem Überfallenen selbst zum Nächsten. Und deshalb beendet Jesus wohl diese Beispielerzählung, indem er die Eingangsfrage des Schriftgelehrten, wer ist mein Nächster, wen suche ich mir aus, wen helfe ich, am Ende umdreht und fragt, wer wurde dem Hilfsbedürftigen der Nächste. Die Frage nach der richtig praktizierten Gottes- und Nächstenliebe und nach dem ewigen, erfüllten Leben lässt sich nicht mit so einer, manche sagen vielleicht so mit so einer akademischen Distanz beantworten. Diese Frage rückt mir nämlich ziemlich dicht auf den Leib. Nicht ich kann die Frage stellen, wem ich denn meine Nächstenliebe angedeihen lassen möchte. Das ist so ein verbreitetes Phänomen. Ne? Wir möchten aktiv werden, wem helfen wir dann jetzt? Und dann guckt man mal um sich rum und entscheidet, wem man jetzt die Eigenhilfe angedeihen lassen möchte. Sondern Gott führt mich in meinem Leben in Situationen, in denen er mich fragt, willst du jemandem zum Nächsten werden, weil er gerade dich braucht und gerade jetzt? Er stellt mich vor die Frage, ob ich jemandem Nähe, liebende Nähe, gewähren will. Und damit wandelt sich dann diese neugierige, wissbegierige Frage, wer ist mein Nächster, zur Frage, wem werde ich zum Nächsten? Und plötzlich wird diese scheinbar so bekannte Erzählung vom barmherzigen Samariter zu einer Beispielerzählung, die uns vor ziemlich grundlegende Fragen und Zusammenhänge unseres eigenen Lebens führt. Wir können nicht uns am Mittagstisch, zu Hause, am Schreibtisch oder an der Werkbank, in der Fabrik überlegen, wer unser Nächster denn so sein könnte, der unsere Liebe braucht. Nein, der Samariter wurde dem Überfallenen, oder der Samariter wurde dem umgekehrt, der Überfallene wurde dem Samariter sozusagen vor die Füße gelegt. Es war nicht großartig die Frage, wem lasse ich denn jetzt meine Hilfe und Unterstützung angedeihen, sondern da lag jemand, der Hilfe brauchte. Und so wurde der Samariter dem Überfallenen zum Nächsten. Nächstenliebe kann nur praktiziert werden, wenn ich diesen ich-bezogenen Standpunkt aufgebe, der mich vielleicht fragen lässt, wer ist denn mein Nächster? Das ist nämlich eher häufig so eine eher theoretische Frage, eine distanzierte Frage eines neugierigen Ichs vielleicht. Aber diese Frage bleibt ebenso häufig, wie sie gestellt wird, leider völlig tatenlos. Nein, nicht ich muss meinen Nächsten suchen, ich muss mich von Gott zum Nächsten machen lassen. Wie das? Indem ich die Augen offen halte, indem ich mich nicht hindern lasse, hinzusehen, übrigens genau hinzusehen, indem ich die Perspektive derer einnehme, die vielleicht Hilfe brauchen, indem ich mir ein Gespür für den rechten Augenblick bewahre, indem ich, gerade ich, gefordert bin. Indem ich eine Not an mich heranlasse und nicht einfach nur eine aus meiner Perspektive ganz einfache Lösung präsentiere. Oft gehe ich ja sehenden Auges an der Not anderer Menschen vorüber. Vielleicht habe ich sogar manchmal ganz schnell einen Plan, wie man diesen Menschen helfen könnte. Manchmal muss ich auch tatsächlich die Augen schließen, um mich vor dem Übermaß an Not selbst zu schützen. Aber auf der anderen Seite bleibt es eben die Frage, wie behalte ich mir die Augen offen, wie erhalte ich mir ein Gespür für die Not anderer Menschen. Und ich muss mich dann immer wieder fragen, was hindert mich eigentlich genau hinzuschauen? Was hindert mich, mich hineinziehen zu lassen in die Not anderer? Auf welche Notstände kann ich schauen wie der Samariter? Was legt Gott mir quasi vor die Füße? Und was hindert mich dann tatsächlich auch so hinzuschauen, dass dieses Hinschauen auch eine Konsequenz hat, mich in Bewegung bringt? So wie der Samariter eben für den Überfallenen Verantwortung übernimmt, ihn versorgt, eine Nacht bei ihm bleibt, dann aber auch seine Reise fortsetzt. In einem Augenblick für eine Situation oder für jemanden anderes Verantwortung zu übernehmen, bedeutet nicht, das ganze Leben dessen plötzlich organisieren zu müssen oder in die eigene Hand nehmen zu müssen, sondern so wie der Samariter das macht, er übernimmt für eine Situation, für eine bestimmte Zeit die Verantwortung und gibt sie dann auch weiter. Mit dem Hinschauen, dem genauen Hinschauen jedenfalls, beginnt die Entdeckung des Nächsten, beginnt es, dass ich einem anderen Menschen zum Nächsten werde, beginnt die Übernahme von Verantwortung. Ich habe ein Beispiel von einer Gemeinde. Das ist leider ein Beispiel geworden dafür, wie man es nicht macht. Die Gemeinde war eine Gemeinde, die lange dafür betete, wie sie denn in ihrer Nachbarschaft, in ihrem Viertel etwas tun kann, etwas machen kann. Lange Zeit dafür gebetet. Und dann passierte es im Zuge dieser großen Flüchtlingsbewegung 2015, 2016, dass 800 Meter entfernt so eine Notunterkunft aufgemacht wurde, wo ich weiß nicht, wie viele Leute einzogen. Und die Gemeinde, die so lange darum gebetet hatte, jetzt einen Hinweis zu kriegen, was die eigene Aufgabe im eigenen Viertel sein könnte, guckte das zwar irgendwie neugierig an, aber dieser neugierige Blick auf diese Unterkunft, die sich quasi vor der eigenen Haustür, die vor der eigenen Haustür eröffnet wurde, blieb völlig tatenlos. Man hatte gedacht, okay, na, sind das aber die Richtigen, denen wir helfen können, wollen? Man hat nicht gesehen, dass da tatsächlich irgendwie eine Not war, der man helfen könnte. Man hat so lange gebetet und dann hat Gott dieser Gemeinde etwas so vor die Füße gelegt. Aber dieser neugierige Blick blieb leider völlig tatenlos. Umgekehrt, habt ihr als Gemeinde damals, als ihr die Not erkannt habt, irgendwie diese zum Beispiel die Kleiderkammer ins Leben gerufen, das Möbellager? Und das war für eine Zeit genau das Richtige. Und jetzt gucken wir vielleicht, was Gott uns als Neues vor die Füße legt. Wo ich wirklich hinschaue, wo mich die Not anderer rührt und in die Haut geht, da rückt mir eben die Frage auf dem Leib, wem muss ich zum Nächsten werden? Da wird es nämlich dann konkret. Da werde ich unverhofft einem anderen Menschen zum Nächsten. Natürlich, es gibt auch Grenzen der Nächstenliebe, ich kann nicht die ganze Not der Welt auf meine Schultern laden, aber diese Erkenntnis, dass ich nicht die ganze Not der Welt auf meine Schultern laden kann, darf mich nicht immun machen gegenüber konkreter Not, die mich zur Nächstenliebe ruft. Zu einer Nächstenliebe übrigens, die mich zum Leben befreit. Das war die Ausgangsfrage dieses Menschen, dieses Schriftgelehrten an Jesus. Aber die Erzählung vom barmherzigen Samariter hat nun doch noch eine besondere Pointe. Ein Priester und ein Levit gehen also an diesem Überfallenen vorbei. Zwei Männer des geistlichen Standes sozusagen. Zwei Männer, die eigentlich genau wussten, wie Gott ist und wie er handelt. Und die eigentlich auch wussten, dass die Liebe zu Gott auch immer die Liebe zum Nächsten mit einschließt. Das Gebot der Nächstenliebe, das war ja nicht neu. Das haben sie da jetzt nicht das erste Mal irgendwie zitiert. Das steht schon im dritten Buch Mose, also in einem der ersten Bücher der Tora. Die beiden Männer, der Priester und der Levit, sie sehen das gleiche Bild wie der Samariter. Sie hören das Stöhnen des Verletzten, wie er da auf dem Weg liegt. Zwei, die den Überfallenen aber liegen lassen, weil sie zwar Gott lieben, aber aus dieser Gottesliebe keine Konsequenz für ihr praktisches Tun im Alltag ziehen. Weil ihnen die Gottesliebe so wichtig ist, finden sie zur Nächstenliebe keine Zeit. Sie eilen weiter. Ihre Gottesliebe bleibt ohne die Frucht der Nächstenliebe. Wo setzen wir die Prioritäten in unserem Handeln? Es gibt eine falsche Flucht in die Gottesliebe, so nenne ich das mal, um sich der Begegnung mit anderen Menschen zu entziehen. Es gibt auch eine Verausgabung in der Hinwendung zu Menschen, die jede geistliche Kraft irgendwie auch ermüden lässt. Und ich weiß auch nicht genau, wie das Rezept aussieht, dass man diese beiden Seiten genau austariert. Aber beides ist wichtig. Und das eine darf nicht zur Entschuldigung für das andere werden. Erst ganz am Schluss lässt Jesus dann den Schriftgelehrten und uns die Blickrichtung wechseln. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Also geh hin und handle, wie der barmherzige Samariter handelte. Tu es als einer, der gelernt hat, mit den Augen des Opfers zu sehen. Lass dich von der Not der Menschen anrühren und hilf ihnen. Uns allen mutet Jesus mit dieser Beispielerzählung vom barmherzigen Samariter zu, auf dem Weg zum ewigen, erfüllten Leben Gottes und Nächstenliebe nicht gegeneinander auszuspielen, sondern fruchtbar aufeinander zu beziehen. Meine Liebe zu Gott lässt mich aktiv werden. Meine Liebe zu Gott treibt mich hin zu den Menschen. Das ist vielleicht durchaus eine Zumutung, die uns nachdenken lässt über unser Leben als Christ. Aber was Jesus uns da zumutet, ist, wie wir aus der einleitenden Frage des Schriftgelehrten gehört haben, letztlich eine Zumutung zum Leben, zum ewigen, erfüllten Leben. Denn das mutet uns Jesus zu. Also, wem kannst du zum Nächsten werden? Ganz persönlich, in deinem Alltag. Mir sagte eine Bekannte mal, das ist irgendwie komisch, mir laufen immer irgendwie die Leute über den Weg, denen ich eigentlich gar nicht helfen will, aber die mich irgendwie immer stressen und so. Aber genau die legte ihr Jesus immer wieder vor die Füße. Und ganz vielen nahm sie sich auch dementsprechend an. Also, wem kannst du zum Nächsten werden? Und in dieser Hinwendung zum Nächsten ist es so, dass Menschen etwas erfahren. Wie Gott sich an Zusagen hält. Wie Gott sich an Versprechen hält. Wie Gott Erfüllung schenkt. Das kannst du und sollst du für dich ganz persönlich machen, aber das wollen wir eben auch in diesem Jahr als Gemeinde machen, unseren Blick immer mal wieder schärfen. Wem können wir zum Nächsten werden? Wen legt uns Gott jetzt vor die Füße, nachdem eine Aufgabe vielleicht ein bisschen beendet wurde? Wem können wir zum Nächsten werden? Eine Zumutung vielleicht von Jesus, aber eine Zumutung zum Leben. Und das ist, glaube ich, eine gute Zumutung. Wir singen jetzt noch ein bisschen und lassen diesen Gedanken einfach mit nachhallen in dieser Anbetungszeit. Wem können wir zum Nächsten werden? Dieser Anbetungszeit über in das Abendmahl.